Liebe Gemeinde, weil Jesus gerne über das Reich Gottes spricht und das Reich Gottes so unaussprechlich ist, in unseren Begriffen, unseren Worten, unseren Vorstellungen nicht immer so vorkommt, wie Jesus das meint mit dem Reich Gottes, benutzt er dafür viele Bilder und Geschichten. Eine davon steht in Matthäus 20 und die möchte ich jetzt lesen. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Denar als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in meinen Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Und er ging abermals um die sechste Stunde und um die neunte und tat dasselbe und auch um die elfte und fand andere wiederum stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in meinen Weinberg. Und als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn, den wir vereinbart haben, und fang an bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde angeworben worden waren, und jeder empfing seinen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder einen Denar. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, dass wir des Tages Last und die Hitze getragen haben für das gleiche Geld. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Bist du nicht am Morgen mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Habe ich nicht Macht zu tun mit dem, was mein ist, was ich will? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Erstens, der letzte Satz klingt wie eine Drohung. Als wenn Jesus Rache ankündigt, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten werden die Letzten sein. Wartet es nur ab. Wenn die, die jetzt die Letzten sind, die ihr benachteiligt habt, und ungerecht behandelt, wenn die, die von euch zurückgesetzt worden sind und dafür noch verlacht, dass sie das mit sich machen lassen, zurückschlagen. Lange genug haben sie es sich gefallen lassen. Sie waren the last to hire, the first to fire. Die willigen Letzten, die zu widerwilligen und widerständigen Revolutionären werden, die auch mal die Ersten sein wollen. Und sie werden sich so verhalten, wie sie denken, dass ihr euch ihnen gegenüber verhalten habt. Und sie werden Rache nehmen, rücksichtslos die Entwürdigung und Ehrabschneidung vergelten, mindestens Auge um Auge und Zahn um Zahn. Sie werden das Leben, das aus Arbeitslosigkeit, Unsicherheit und Sinnlosigkeit bestand, sich zurücknehmen und zurückholen wollen. Und sie werden euch das Leben geben, das sie nicht mehr haben wollen. So verstehen es die Rapper von Sabasat, produced by Bushido. Die Letzten, ich zitiere, werden die Ersten sein. Der Rest, der wird vor Schmerzen schreien. Hate, und ich stechte in dein Herz hinein. Eine Sache musst du glauben, das ist ernst gemeint. Und die Metal Rocker von Troopers fügen hinzu, Lügen schöner Worte habe ich nicht verdient. Ich bin kein Hund, der winselnd vor ihren Füßen kriecht. Die Letzten werden die Ersten sein. Reich mir die Hand. Wir brechen alle Regeln und vergewaltigen das Land. Das droht tatsächlich. Wenn dauerhaft Menschen, die etwas leisten wollen und leisten können, zurückgesetzt werden. Sie werden aufstehen und zurückschlagen. Der Satz von Jesus klingt nicht nur bedrohlich. Wer nichts als seine Arbeitskraft und höchstens noch seinen Körper zu verkaufen hat, wird nicht immer der Letzte bleiben wollen. Zweitens. Die Letzten werden die Ersten sein und ich rede über die Letzten, als wenn wir immer die Ersten wären. Wer sagt denn, dass wir die Letzten nicht sein können? Wie verhält es sich mit unserem eigenen Letzten? Es muss ja nicht durchgängig sein, dass immer die Letzten sind in allem und die Ersten. Auch die Ersten können in manchem die Letzten sein. An Schwachstellen, die wir verbergen. An Misserfolgen, die wir nicht zeigen. An Unzulänglichkeiten, die wir umgehen. An Geschichten, die wir nicht erzählen, weil wir sie selber nicht verarbeitet haben. Sie haben das Potenzial, uns aus der ersten Reihe zurückzuwerfen. Die Letzten dachten, das war's. Sie dachten, es wäre das Ende, aber es war es nicht. So, dass auch unser Letztes nicht das Letzte bleiben muss. Eine Chance, die verpasst ist, aber nicht das Leben, das gänzlich in die Tonne gehört. Am Ende zeigt sich, dass es besser geworden ist, als wir erwartet haben. Patrick Lee Fermor schreibt an seinen Freund und Weggefährten John Fielding, "As we reconstructed our pre-war lives for each other's entertainment, we soon agreed that the disasters which had set us on the move had not been disasters at all, but wild strokes of good luck." Frei übersetzt, als wir uns zu unserem Vergnügen die alten Vorkriegsgeschichten erzählten, waren wir uns schnell darin einig, dass die Desaster, die uns auf Reisen schickten, mitnichten vernichtend gewesen sind, sondern im Gegenteil, wir damit das größte Glück gehabt haben. Auch ich habe erfahren, dass eine Sache, die ich vermasselt habe, am Ende gerade dadurch mir den Weg gewiesen hat und mich auf die Bahn gebracht hat, die mich gesegnet hat und hierher gebracht hat. Woher rührt dann unsere Abwehr? Warum versuchen wir, das Letzte immer zu vermeiden in den anderen und in uns? Es liegt daran, dass jede und jeder von uns ersetzbar ist. Im Augenblick schlägt das nicht durch, weil wir eine gute Konjunktur und einen guten Arbeitsmarkt haben. Und diejenigen, die arbeiten, gebraucht werden. Aber die Verlustängste, die sind doch trotzdem da. Die Existenzsorgen, die sind tief in uns. Und von daher möchten wir uns nicht damit beschäftigen, dass wir irgendwann mal das Letzte sein wollen, sein könnten. Denn am Ende infizieren wir uns vielleicht an dieser Depression. Wir sind immer viele. Und wir versuchen deshalb, einmalig zu sein und das andere möglichst nicht zu denken. Selbst gute Zensuren, hervorragende Abschlüsse, Talent und Fleiß verankern uns nicht in der ersten Reihe bei den Besten, bei den Ersten. Damit einem Beschäftigten das nicht geschieht, bleibt er lieber auf seinem Arbeitsplatz. auch wenn es ihm nicht gefällt, auch wenn es reine Routine ist, auch wenn es schlecht entlohnt wird, mit einem weiten Arbeitsweg verbunden ist, ein Arbeitsklima hat, das am Ende auf die Nerven geht und krank macht. Er bleibt lieber, wo er ist. Und er hofft, dass es nicht nötig ist, irgendwann zu gehen, weil der Betrieb insolvent geht oder weil er krank wird oder am Arbeitsplatz einen Unfall erleidet. Jeder Mensch kann bei den Letzten landen. Jeder kann arbeitslos sein. Jeder kann hören, wir brauchen dich nicht mehr. Hat euch jemand gedingt? Nein, keiner. Letztens, das wieder zu erstens wird. Die Liebe Gottes kehrt alles um. Die Verwirrung ist doch groß. Als Jesus so weitererzählt, können ihm die Leute folgen, solange der Hausherr, der Weinbergbesitzer und sein Verwalter die ersten Arbeitnehmer, die Tagelöhner auf dem Markt, also auf dem täglichen Arbeitsmarkt, wo man täglich seine Arbeit wieder neu bekommt, um 6 Uhr morgens anheuert. Es geht auch noch um 9 Uhr morgens. Aber um 12 braucht dort keiner mehr zu sitzen. Und wenn Jesus sagt, um 12, um 3 und um 17 Uhr ginge der Weinbergbesitzer nochmal um Tagelöhner zu holen, dann hat sich entweder dieser Weinbergbesitzer vollkommen verrechnet und hat am Anfang zu wenige Arbeiter gedingt, oder aber mit dieser Geschichte stimmt was nicht. Das, was so sachkundig in der Geschichte von Jesus anfängt, endet so unrealistisch. Und das hat einen Sinn. Hier verlässt nämlich die Geschichte die wahrscheinliche Ebene. Hier verlässt die Güte Gottes das, was wir erwarten können vom Leben. Das Normale wäre gewesen, ein Denar, wenn man um 6 anfängt und 12 Stunden arbeitet. Wenn man um 9 anfängt, ein Viertel weniger. Und so geht es den Tag über. Das heißt, die um 17 Uhr anfangen, kriegen ein Zwölftel Denar. Vom Letzten bis zum Ersten lässt Jesus dann in der Geschichte den Verwalter die Kosten und den Lohn am Ende auszahlen. So verwirrt Jesus mit der Erzählung unsere Begriffe davon, was gerecht ist. Und er bringt es komplett in eine völlig unerwartete Richtung. Das ist eine andere Gerechtigkeit. Hier ist Gerechtigkeit großzügig. Das ist etwas, was unserem Gerechtigkeitsgefühl und auch unserer Erfahrung von Gerechtigkeit widerspricht. Es ist eine Gerechtigkeit des Bundes Gottes. Güte ist mehr als Recht. Leistung, das ist das, worauf unser Gerechtigkeitsempfinden und unsere Satzung aufbaut. Es soll so sein, dass in unserem Staat jeder, der Leistung bringen will und der etwas kann, auch nach dieser Leistung entlohnt wird und seinen Platz findet. Gott fragt danach, warum schaust du mich so scheel an, weil ich so freundlich bin? Schaust du mich böse an, weil ich mir die Freiheit nehme, Gott zu sein? Es ist gut zu arbeiten. Aber es ist nicht wahr zu sagen, wer arbeiten will, der findet auch Arbeit. Da hocken Menschen, die keiner beschäftigt hat, die sich nicht trauen, sich auf den Arbeitsmarkt zu begeben, weil sie oft zurückgesetzt worden sind und die deshalb in ihrer Depression und Sinnlosigkeit den ganzen Tag nur auf dem Sofa hocken. Sie würden, glaube ich, auch gerne in der Hitze gearbeitet haben. Was erwarten alte Christen eigentlich noch von Gott? Es ist eine Überraschung der Güte, die uns am Anfang angezogen hat an diesem Gott. Aber Überraschung ist längst nicht mehr. Wir kennen Gottes Großzügigkeit. Wir kennen aus vielen Predigten, vielen Beispielen, dass Gott unser Leben auf den Kopf stellt und dass er gütig ist, dort, wo andere den Schuldigen blamieren. Und deshalb haben wir uns daran gewöhnt, dass die Geschichte von Jesus irgendwie auch eine Träumerei ist und mit Realitätssinn wenig zu tun hat. Und von daher haben wir dieses vom Letzten zum Ersten der Diakonie gegeben, dass sie sich um die kümmern soll, die tatsächlich vom Leben gestrubbelt sind. Aber dass sie sich umkehrt, dass die Letzten die Ersten werden, das glauben wir nicht. Wenn wir uns an dieser Großzügigkeit, an dieser großzügigen Liebe neu in unserem Herzen bilden und ausrichten, dann werden wir merken, dass auch wir uns bei den Letzten wiederfinden, dass wir ein Herz für sie gewinnen. Doch wenn wir diese Barmherzigkeit nicht empfinden, dann werden wir uns nicht nur über diese Menschen, sondern auch über die Großzügigkeit Gottes ärgern. Die Liebe Gottes macht uns zu Gesellschaftern derer, die in der Gesellschaft die Letzten sind. Wenn wir uns die Großzügigkeit Gottes gefallen lassen, dann werden wir auch wieder anfangen, nach den Letzten zu fragen und nicht nach dem, was sie bringen. Wir alle sind viel, 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 viel mehr wert als das, was wir an jedem Tag leisten. Jesus träumt hier nicht. Er sieht völlig klar, dass das System von Ökonomisierung der Beziehungen die Menschen kränkt. Und er sieht, dass die Erotik der Dinge und des Geldes unser Herz hart und kalt macht. Und deshalb rät er uns dringend, realistisch zu sein und die Liebe wieder an die erste Stelle zu setzen. Die Menschen zu sehen, sie zu fördern und uns zu freuen, wenn sie gebraucht werden und wenn sie den Eindruck haben, sie gehören dazu, und das auch uns selber geschehen zu lassen. Die Letzten werden die Ersten sein. Lasst uns das als Verheißung und nicht als Revanche hören. Und es kann uns dahin führen, dass das Erste, das uns angezogen hat, wieder neu unser Herz erobert. Amen.